Siegfried Brockmann leitet seit 10 Jahren die Unfallforschung der Versicherer und ist damit einer der renommiertesten Unfallforscher in Deutschland. Als er in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es aber nicht nur um die aktuellen Unfallszahlen, sondern auch um das Diesel-Desaster und den Diesel-Gipfel.
Ich frage mich natürlich, wenn es mit einem Software-Update getan ist, warum man das nicht gleich ab Werk so gelöst hat. Und deswegen muss man sich natürlich schon fragen, ist das jetzt der Weisheit letzter Schluss? Also es kann doch allenfalls nur eine Zwischenstufe sein zu einer grundsätzlicheren Lösung. Und da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass die grundsätzlichere Lösung schon mal ein bisschen genauer skizziert wird.
VW-Chef Matthias Müller schließt jetzt Nachrüstungen aus. Was wäre eine grundsätzliche Lösung? Wären das die Nachrüstungen?
Ja, aus meiner Sicht stehen technische Lösungen grundsätzlich zur Verfügung. Und dann ist das natürlich eine Frage, die der Hersteller und auch letztlich die Politik beantworten müssen, ob wir das den Herstellern auferlegen oder ob sie freiwillig sich eine bessere Lösung überlegen. Ich glaube, nur der Fortschritt, den wir wirklich erreicht haben, ist, dass wir demnächst nicht mehr auf dem Prüfstand, sondern im realen Fahrzeugzyklus auf der Straße testen werden. Und dann werden wir ja sehen, hoffentlich auch in verschiedenen Temperaturbereichen, Außentemperaturbereichen, ob das Software-Update genügt. Und wenn nicht, dann muss man sich halt was anderes überlegen.
Können Sie das erläutern mit den Temperaturbereichen?
Ja, es ist so, dass die Motorelektronik eine optimale Betriebstemperatur sucht, für die auch das Einspritzen von AdBlue eine sinnvolle Variante ist. Und das liegt deutlich zurzeit im Plustemperaturenbereich. Das heißt also bei Temperaturen von ungefähr 15 Grad plus und darunter lässt also das deutlich nach oder wird sogar ganz abgeschaltet. Und das bedeutet in unseren Breiten natürlich, dass in sehr vielen Tagestemperaturen das gar nicht ordentlich arbeitet. Aber auch das würden wir dann im realen Fahrzeugzyklus auf der Straße erkennen können.
Ja, da würde der Zyniker sagen, wahrscheinlich an dieser Stelle kann man nur auf einen schnellen Klimawandel auch hoffen, dass es heißer wird. Jetzt saßen gestern keine Umweltverbände, es saßen keine Verbraucherschützer mit am Tisch. Redet man da nicht wirklich auch am Kunden vorbei?
Ja, das war natürlich jetzt auf die Schnelle möglicherweise nicht anders machbar. Die Ministerien hatten ja eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass es jetzt so schnell sozusagen zu dieser sehr kritischen Situation kommt. Man wollte sich darüber verständigen, wie geht man mit Fahrverboten um. Ich glaube, das kann jetzt nur ein erster Schritt gewesen sein, denn es gibt ja einen gesellschaftlichen Diskurs, der über die gestrige Runde hinausgeht und da wird man letztlich alle an einen Tisch holen müssen.
Die Politik will immer noch die Elektrofahrzeuge voranbringen. Gibt es da hinsichtlich der Unfallstatistik Zahlen? Wie sind die im Vergleich zum Verbrennungsmotor?
Ja, also erstmal ist ein Elektrofahrzeug hat die gleichen Probleme oder auch nicht Probleme wie ein anderes Fahrzeug. Das heißt, es ist mit mehr oder weniger großer Geschwindigkeit und Masse unterwegs und trifft dort möglicherweise eben auf schwächere Verkehrsteilnehmer, Radfahrer, Fußgänger, die dann gefährdet sind. Allein aus der Technik heraus, also sagen wir mal, das eine hat viele Batterien, das andere hat einen Tank und einen Verbrennungsmotor, ergeben sich aus meiner Sicht keine zusätzlichen Gefährdungen.
Die Zahl der Verkehrstoten war im letzten Jahr so niedrig wie seit 60 Jahren. Nicht das ist die gute Nachricht, die schlechte. Die Zahl der Unfälle auch mit Fahrrädern und E-Bikes steigt. Aber weil Zahlen nicht alles sind, fragte Nicole Köster in Leute den Unfallforscher Siegfried Brockmann auch nach der Beweiskraft von Statistiken.
Ja, mit Statistik kann man unheimlich viel machen, wenn man sich auskennt.
Kann man sich jede schönrechnen.
Kann man sich alles Mögliche schönrechnen. So ist es auch mit der Bahn gegenüber dem Pkw und auch mit dem Reisebus gegenüber dem Pkw, weil Personenkilometer natürlich immer heißt, dass die Zahl der Kilometer multipliziert wird mit der Zahl der Passagiere. Und das hat aber nichts damit zu tun, wie mein individuelles Risiko ist, wenn ich in dieses Fahrzeug dann einsteige. Denn da gelten ja ausschließlich die gefahrenen Kilometer, egal wie viele Leute jetzt drin sitzen.
Was ist denn das gefährlichste Verkehrsmittel?
Ja, auch das ist natürlich sehr relativ. Wenn ich jetzt sagen würde, ein Reisebus ist also auf reine Fahrzeugkilometer bezogen gefährlicher als ein Pkw und auch als ein Zug, dann hört sich das schlimm an. Aber in der Praxis ist es so, dass natürlich auch ein Reisebus sehr, sehr selten verunglückt und man dort relativ sicher unterwegs ist.
Ja, wir hatten gerade das Unglück in Münchberg mit 18 Toten. Jetzt versucht man anzugehen, dass die Bauweise des Busses letztendlich auch mal überprüft werden muss. Ist das nicht etwas, was viel zu spät kommt?
Ja, da würde ich Ihnen erstens recht geben und zweitens wäre es ja schön, wenn man das versuchen würde. Ich habe aber das Gefühl, dass wir jetzt alle zur Tagesordnung übergehen und sagen, okay, dieser Bus war so genehmigt und dann ist ja alles in Ordnung. Es ist aber eben gar nichts in Ordnung, wenn ich mit relativ geringer Kollisionsgeschwindigkeit es schaffe, bis zu den Tanks vorzudringen sozusagen und diese zum Platzen zu bringen und dann auch gleich die Batterie daneben steht, dann müssen wir uns alle fragen, ob wir eine solche Bauart überhaupt zulassen dürfen oder auch hätten zulassen dürfen. Und ich meine, da müssen wir jetzt dringend in eine Diskussion kommen.
Es scheint auch bei den Verkehrstoten nichts in Ordnung zu sein, wenn man da auf die Statistik guckt. 2016 war die Zahl der Verkehrstoten bundesweit so niedrig wie seit 60 Jahren nicht. Das klingt ja erstmal super. Und jetzt gab es vorgestern die neue Statistik für Baden-Württemberg. Da ist die Zahl der Verkehrstoten gestiegen. 221 Menschen starben allein im ersten Halbjahr. Jeder vierte Verkehrstote ein Motorradfahrer. Das ist ein Anstieg um 87%. Das kann doch nicht normal sein.
Leider ist das normal. Ich habe im letzten Jahr auch schon gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir auf einer Jahresstatistik jetzt nicht in Jubel ausbrechen. Denn eigentlich ist es seit 2010 so, dass wir, wenn wir jetzt an der Börse wären, würde man sagen, eine Seitwärtsbewegung haben. Es geht immer mal wieder ein bisschen rauf und immer mal wieder ein bisschen runter. Und tatsächlich ist das Wetter der Kern des Problems. Das heißt, also wenn die Feiertage und die Wochenenden, wenn da schlechtes Wetter ist, dann habe ich wenig Motorradtote, auch weniger Radfahrtote übrigens, denn die fahren dann auch nicht. Und wenn ich schönes Wetter habe, was in diesem Frühjahr der Fall war, dann habe ich eben sehr viele Motorradtote. Und es ist ja für den Unfallforscher natürlich und auch für die Politik eine Katastrophe zu sagen, wir sind vom Wetter abhängig und das kann so nicht bleiben.
Leute der Woche, jetzt mit einem Mann, dessen Namen und dessen Gesicht so gut wie niemand kennt, dessen Stimme aber uns allen unfassbar bekannt vorkommt. Stefan Aurel Schlabritz ist der meistbeschäftigte Werbesprecher in Deutschland und mit Tausenden von Werbespots längst seine eigene Marke.
Das einzig wahre Wasser.
Dann gibt's McDonald's.
Es gibt ja nicht nur die Patties von McDonald's. Also ich glaube, für alle Anbieter schon gesprochen.
Also Fast Food.
Unter anderem, ja.
Sparkasse?
Auch jahrelang, 12 Jahre lang. Mhm. Das Sparkassenfinanzprogramm oder Olympische Momente im Ersten werden Ihnen präsentiert von der Sparkasse. Bla 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 bla.
Wenn solche Spots eingesprochen werden, ist da in jedem Fall auch ein Regisseur dabei, der sagt, also wir hätten es gerne ein bisschen anders und nicht die Bierstimme von vorhin, sondern ein bisschen seriöser?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich bin ja sozusagen der Letzte in der Kette. Mein Job ist ja nicht besonders kreativ. Da gibt es ja Leute, die den Spot entwerfen, den vorschlagen, die Vorproduktion machen. Dann wird er gedreht, dann wird ein Casting gemacht, die Schauspieler etc. 20 Sekunden, das ist alles Politik. Und am Ende kommt da ein Typ und er sagt 3 Sätze. Das ist das Produkt.
Das sind fixe Sätze und nicht verhandelbar? Oder haben Sie es auch schon mal erlebt, dass Sie da irgendeinen Text ändern durften?
Ja, nicht bei den großen Sachen, das geht nicht, weil die sind alle juristisch durch und da kannst du nichts machen. Aber wenn du jetzt in Anführungsstrichen kleinere Dinge machst, Pizza Ristorante, der beste Restaurant der Stadt, dann würde ich sagen, Luigi sagt doch das beste Restaurant der Stadt.
Okay.
Warum die? Die ist richtig. Nein, Deutsch wäre das richtig. Ah, dann mach du, wie du willst. Da wäre es möglich. Also bei kleineren Sachen.
Okay. Ihre Auftraggeber zum Beispiel Nivea, Telekom, Mercedes, Pfanni, Bluna, Quelle, richtet man sich dann immer auch nach der Außenwirkung der jeweiligen Firma, nach dem Image, das eine Firma hat, dass man, keine Ahnung, wenn man Nivea einspricht, ein bisschen gefühlvoller ist, als wenn es bei der Telekom um irgendwelche technischen Geschichten geht?
Nee, das kommt drauf an. Also Technik wird ja heute auch empathisch verkauft. Das ist ja dein Handy, mit dem du zusammen bist und du brauchst natürlich dann, musst digital bleiben. Es gab mal so Adjektive wie, kannst du das etwas kosmetischer sprechen? Kosmetisch war natürlich dann so viel Pflege braucht der Mann. Herrlich, ich schmier mich jetzt ein. Oh, das tut mir aber gut. Also das ist dann etwas kosmetisch, etwas weicher. Und man sollte technische Sachen natürlich jetzt nicht so kalt sprechen, sonst kriegen die Leute Angst vom Handy oder vor was auch immer. Man sollte intuitiv sein, aber auch die Wünsche erfüllen derjenigen, die auch klare Vorstellungen haben, wie sie es haben möchten.
Wie viele Versuche brauchen Sie im Regelfall, um mit so einer Produktion durch zu sein?
Das kommt drauf an. Es kann sein, dass es der erste war, aber man testet noch ein wenig rum und kommt wieder dann zu der Tradition des Ersten, weil man gemerkt hat, ja, wenn das angelächelt wird oder lauter gesprochen wird, ist es doch nicht so schön. Also es kommt drauf an. Dann war es vielleicht nur ein Versuch, nachdem ich 30 gemacht habe, die nicht so gut waren. Aber 30 mal drei Worte geht ganz schnell.
Ja.
Soll ich mal vormachen?
Ja, gerne. Ja, komm.
Endlich, jetzt neu. 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 Endlich, jetzt neu.
Das Herz ist die Instanz unseres Seins. Emotionale Befindlichkeit und der Rhythmus des Herzens gehören zusammen. Ein ausbalancierter Rhythmus fördert Wohlbefinden und Gesundheit. Das alles klingt ziemlich esoterisch und ziemlich spirituell und ist im Übrigen das Spezialgebiet von Melanie Grimm. Melanie Grimm ist Expertin für ganzheitliches Herzenswissen und war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster.
Für die einen Menschen ist es eine reine Kreislaufpumpe und für die anderen symbolisiert es rosarote Kitschromantik. Und da ist aber noch ein Riesenfeld dazwischen.
Wo stehen Sie? In der Mitte?
Ich hoffe in der Mitte. Gut ausbalanciert, weil Kohärenz bedeutet ja auch Balance im System. Und was viele Menschen nicht wissen, ist, was das Herz alles vermag. Und inzwischen auch sehr, sehr gut wissenschaftlich erforscht ist.
Welche wissenschaftliche Erkenntnis hat Sie denn da besonders überrascht?
Also besonders überrascht hat mich zum Beispiel die Tatsache, dass unser Herz ein Hormonproduzent ist. Sowas hört man im Alltag gar nicht.
Was produziert das?
Es produziert unterschiedliche Hormone, unter anderem Oxytocin. Und Oxytocin ist ein Hormon, das wir nicht nur zum Wohlfühlen brauchen, sondern es ist das Liebeshormon, das Kuschelhormon wird es manchmal auch genannt, weil es ermöglicht Nähe und Vertrauen und Bindung. Und nicht nur zwischen Partnern, sondern auch zwischen menschlich und in der Gesellschaft.
Und wann produziert das Herz dieses Hormon? Nur im verliebten Status? Dann vermutlich nicht, wenn es auch die Liebe generell betrifft.
Es betrifft die Liebe generell und die soziale Interaktion. Man sagt, Oxytocin hat eine prosoziale Wirkung. Das heißt, immer dann, wenn wir in einem ausgewogenen inneren Modus sind, also in der Herzkohärenz, können wir dieses Hormon herstellen. Und das brauchen sie auch in Arbeitsteams und zwischenmenschlich in der Gesellschaft. Da fehlt es sehr häufig.
Jetzt wird es aber auch so sein, dass auch herzkohärente Menschen Krankheiten haben. Man kann ja nicht sagen, es klingt nämlich gerade so, ach, sei herzkohärent und du
ganz
bist
so einfach
geheilt.
Ist es nicht. Ja, ja, natürlich, ja.
Und diesen Unterschied muss man vermutlich auch immer wieder
machen.
Den muss man machen.
Also zum Beispiel, depressive Menschen haben eine deutlich eingeschränkte Variabilität in ihrem Herzrhythmus und damit ist auch ihre Selbstregulationsfähigkeit eingeschränkt und natürlich auch ihr emotionales Wohlbefinden.
Was ist mit Menschen, die an Herzrhythmus Störungen leiden?
Das gilt zu unterscheiden, ob das ein organisches Thema ist oder ob die Herzrhythmusstörungen mehr aus dem psychisch-seelischen Bereich kommen.
Wie ergründen Sie das? Das ist ja oft so schwer.
Das ist schwer. Also zum einen kann man das messen. Es gibt Programme dazu. Auch Mediziner arbeiten damit mit Messverfahren, um das festzustellen. Und es ist ganz wichtig, dass jemand da auch medizinisch gut betreut ist, weil Coaching alleine wäre nicht professionell.
Was passiert mit Menschen, denen ein anderes Herz transplantiert wurde?
Da gibt es Beispiele auch von namhaften Persönlichkeiten, dass Menschen ganz immense Persönlichkeitsveränderungen
zum
durchlaufen.
Beispiel?
Dass sie sich plötzlich völlig anders fühlen, dass sie sich anders geben, dass sie andere Vorlieben haben, sich völlig anders verhalten und sich selbst fremd werden.
Waren das denn dann die Verhaltensweisen des Spenders?
Ja,
weil in
der Tat.
Anderen Ländern
in
kann
der Tat.
Man ja zum
ja.
Beispiel in Spenderdateien auch
Richtig.
Hineinschauen.
In Deutschland ist das Transplantationsgesetz sehr, sehr eng gestrickt und bedeutet, dass man niemals rausfindet, wer der Spender war und dessen Familie auch nicht kontaktieren kann. In anderen Ländern wird das nicht so streng gehandhabt. Und es gibt einen Kardiologen, der Paul Pearsall, der das seit über 30 Jahren erforscht, was mit Menschen geschieht, wenn sie herztransplantiert werden.
Leute der Woche, jetzt mit dem Schweizer Kriegs- und Krisenreporter Kurt Pelder. Seit 30 Jahren bereist Pelder Länder, in denen Chaos und Gewalt herrschen. 16 Mal insgesamt war er in Syrien, aber das geht nicht mehr. Pelder steht auf der schwarzen Liste des Assad-Regimes. Es gibt einen Haftbefehl des syrischen Militärgeheimdienstes gegen ihn und das alles in einem Land, in dem sich für Pelder eine gigantische humanitäre Katastrophe abspielt.
Syrien und vor allem eben die Schlacht um Aleppo hat schon alles in den Schatten gestellt, was ich vorher gesehen habe. Konflikte in Kongo und so, die waren unglaublich brutal. Da wurden Kinder abgeschlachtet, Frauen mit Babys im Bauch. Ich will nicht sagen, dass das Einzelfälle waren, aber dieses systematische Zerstören einer Millionenstadt wie Aleppo mit all diesen unschuldigen Zivilisten drin, das ist etwas, das habe ich so noch nie gesehen.
Ein Kriegsverbrechen?
Ja, eindeutig. Wobei man schon auch darauf aufmerksam machen muss, dass alle Seiten in diesem Krieg Kriegsverbrechen gemacht haben. Also nicht nur das Assad-Regime, aber das Assad-Regime hat am meisten Feuerkraft und hat dadurch auch am meisten Leute getötet.
Was war das Schlimmste, was die Assad-Leute in Aleppo angestellt und angerichtet haben?
Ich würde schon sagen, die Fassbomben und überhaupt die Luftangriffe, auch Artillerieangriffe auf Stadtviertel, da gab es vielleicht auch ein paar Rebellen drin, nicht? Aber da gab es vor allem Zivilisten und die konnten nichts dagegen tun. Die wurden einfach umgebracht.
Sie haben vorhin am Beispiel von Afghanistan erzählt, wie man sich fühlt, wenn man in einen Hinterhalt gerät. Ist Ihnen sowas später nochmal passiert?
Ja, auf meiner letzten Syrienreise wurde mein Übersetzer und zwei Bodyguards entführt. Und das war ein Novum, das kannten wir so noch gar nicht. Die wurden entführt in der Absicht, die drei Leute gegen mich auszutauschen.
Okay. Wo war das in Syrien?
Das war in der Nähe von Aleppo. Mhm. Auf sowas war man nicht vorbereitet. Man hatte immer Bodyguards dabei, um sich gegen Entführungen zu schützen. Aber dass die entführt werden könnten, um sie dann gegen mich auszutauschen, das kannte ich vorher nicht.
Wo waren Sie zum Zeitpunkt der Entführung?
Ich war quasi zu Hause. Wir hatten nichts zu essen. Die wollten Frühstück kaufen gehen und nahmen zu wenig Waffen mit und wurden dann entführt.
Wie ging die Situation oder diese Geschichte dann aus?
Wir wurden erkannt oder ich wurde erkannt am Tag zuvor. Und wir wussten aber, dass wir, wenn wir flüchten wollen, müssen wir durch dasselbe Gebiet durch, wo die Entführer sind.
Okay.
Und darauf haben wir uns dann vorbereitet. Wir haben unsere Autos getarnt, mit Schlamm beworfen und wir konnten dann da unerkannt durchfahren und sofort in die Türkei rüber.
Die Entführer waren IS-Leute?
Nein, das waren schon Islamisten, aber in dieser Region gab es keinen IS. Die haben wahrscheinlich mit einer Gruppe zusammengearbeitet, die mit Al-Qaida unter einer Decke steht.
Und wie ging das dann für den Bodyguard und für den Übersetzer aus?
Die hatten großes Glück, weil meine Freunde, also die anderen Bodyguards, haben mich sofort in die Türkei gebracht und das dann auf ihren Wegen den Entführern mitgeteilt und den Entführern auch mitgeteilt, guck mal, wir kommen. Wir wissen, wer ihr seid, wo ihr seid. Wir kommen mit Hunderten von Leuten und die sind dann auch hin, haben die ganze Region durchkämpft. Und da gab es für den Führer nichts mehr zu gewinnen, weil der Journalist war weg. Die hätten sich nur noch Streit eingehandelt.
Und dann haben sie sie freigelassen.
Ohne Lösegeld.
Kurt Pelder war in dieser Woche bei uns, Kriegs- und Krisenreporter aus der Schweiz. Ein Mann, der sich seit vielen Jahren mit dem Islamischen Staat und dem islamistischen Terror beschäftigt. Also haben wir Kurt Pelder gefragt, ob IS-Chef al-Baghdadi nun tot ist oder ob er noch lebt.
Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, es ist auch nicht so eine wichtige Frage, weil Baghdadi nur so quasi ein Aushängeschild ist. Er ist der Einzige, der in der IS-Führung, der eine religiöse Ausbildung hat. Alle anderen sind Ex-Militärs von Saddam Hussein und die hatten es nie mit der Religion.
Aber er ist eine Symbolfigur natürlich auch nach außen.
Natürlich, oder? Er nennt sich Kalif, nicht? Also er ist quasi der Nachfolger des Propheten Mohammed.
Okay, also nur zwei Meldungen, die möglicherweise doch darauf hindeuten, dass er nicht mehr am Leben ist. Vor ein paar Wochen hat das russische Verteidigungsministerium gesagt, er sei tot. Und vor wenigen Wochen hat diese syrische Stelle für Menschenrechte in London gesagt, er ist tot.
Es ist gut möglich, dass er tot ist. Ich weiß es einfach nicht und ich glaube, niemand weiß es wirklich. Solange wir nicht eine Leiche sehen, Bilder sehen, DNA-Spuren und so weiter, muss man, glaube ich, davon, auch aus Vorsichtsgründen, davon ausgehen, dass er noch lebt, genauso wie andere IS-Terroristen. Ich glaube, man darf erst davon ausgehen, dass sie tot sind, wenn man Beweise hat.
Gibt es eigentlich auch eine Nummer 2, eine Nummer 3 oder Nummer 4 beim IS?
Ja, es gibt eine ganze Führungselite und da sind eben die eher dubioseren Leute, Leute dabei, die ehemaligen Offiziere von Saddam Hussein. Mit denen ist natürlich in der islamischen Welt nicht wirklich ein Staat zu machen. Darum ist der IS auch so eine geheimnisumwitterte Organisation, weil man eigentlich nicht publik machen will, dass da alles Killer, Massenmörder eines doch mehrheitlich säkularen Regimes von Saddam Hussein dabei sind. Das ist eine Fortsetzung von Saddam Hussein. Das hat eigentlich gar nichts mit Religion zu tun.
Die Organisation ist das eine, die Finanzierung ist das andere. Ist eigentlich, jetzt abgesehen von den Einnahmen, die sie mit Öl gehabt haben über einen bestimmten Zeitraum, ist eigentlich klar, wer sie mit wie viel Geld finanziert hat?
Nein, wie viel Geld vom Ausland kam, das ist nicht klar. Aber ich glaube, es ist falsch zu meinen, dass die saudische Regierung oder die katarische Regierung offiziell diese Organisation unterstützt haben. Das waren immer Geschäftsleute, reiche Araber auf der arabischen Halbinsel. Und ich glaube, den wichtigsten Teil seiner Einnahmen hatte der IS wirklich als Staat mit Steuereinnahmen bei den Individuen und Unternehmen, aber vor allem mit dem Verkauf von Erdöl eingenommen.
Gibt es eigentlich sowas wie eine Konjunktur des Terrors? Also zu einem bestimmten Zeitpunkt war Al-Qaida angesagt und ganz oben abgelöst dann vom IS. Mit anderen Worten, kann jetzt demnächst eine neue Terrororganisation auf den Plan treten und IS ablösen?
Also ich glaube, der IS wird als Terrororganisation weiter bestehen. Er hat sich auf der halben Welt etabliert, jetzt zum Beispiel auf den Philippinen. Seit Wochen kämpft man da in der Stadt Marawi gegen den IS. Also die haben seit Jahren versucht, sich auszudehnen, mehr oder weniger erfolgreich. Die wird es weiterhin geben, aber ich glaube, dass wir in Zukunft auch wieder mehr von Al-Qaida hören werden.
Auf einem Hochseil über den Zürichsee und darunter der Abgrund. Auf einem schmalen Tragseil auf die Zugspitze und darunter der Abgrund. Das sind zwei der Arbeitsplätze des Schweizer Hochseilartisten Freddy Nock. Mit 11 Jahren hat Freddy Nock angefangen. Einmal hat er 7 Rekorde in 7 Tagen aufgestellt. Am letzten Montag war er bei Nicole Köster.
Es ist natürlich eine Faszination da, wo Leidenschaft und die Liebe dazugehört. Und ich sag mal, ich bin Zirkuskind und ich habe natürlich schon ziemlich früh angefangen mit Seillaufen und meine Träume sind eigentlich immer hoch hinauszugehen. Sachen machen, die noch nie jemand gemacht hat. Und so entstand das natürlich, dass ich ziemlich verrückte Sachen mache, bis 3,3 Kilometer übers Wasser laufe oder 900 Meter mit diesem Seil, das ich habe, was sehr speziell ist. Nicht wie ein Drahtseil, aber es hält dieselben Kräfte aus. Und da kann man natürlich wahnsinnig viele große Sachen erreichen, wie Berge, Berg zu Berg, 445 Meter Länge zu überqueren.
Wie sieht da die Ausrüstung eines Hochseilartisten aus?
Ausrüstung jetzt, was ich selber mitführe oder?
Genau, also wenn wir jetzt auch auf diesem Seil ständen, was hätten wir an uns? Welche Schuhe? Gibt es eine Balancierstange? Wie sieht das aus?
Darf man die Marke sagen? Also ich habe normale Turnschuhe an und einen speziellen dünnen Gummi. Wenn ich Rekordläufe mache, wenn ich in der Show bin, da habe ich meine Lederschuhe, die sind angepasst für mich, ganz dünn.
Ist bei schon ganz Rekorden, wichtig, ne? Auch was ja zu spüren dann.
Aber bei den Rekorden habe ich ganz normale Turnschuhe an. Viele müssen die Füße spüren. Bei mir muss einfach jeder Schritt stimmen, auch vom Gehirn. Das muss alles passen, ob ich jetzt die Füße spüre oder nicht. Bei mir ist es ein bisschen anders wie einer, der jetzt das Seil spüren muss und erklären muss, er muss das spüren und so. Bei mir geht alles aus Gefühl.
Haben Sie die Augen auf oder geschlossen?
Es gibt verschiedene. Also ich wollte ja den Rekord im Engadin damals blind machen. Es ging leider nicht, weil ich mich verschätzt habe mit dem Helm, der angepasst wurde, komplett blind. War zu dünn der Schlitz und ich habe fast keine Luft gekriegt. Also es war schon extrem.
Und wenn Sie jetzt oben unterwegs sind, worauf achten Sie? Was spüren Sie? Was kriegen Sie noch mit?
Ich sehe eigentlich alles, aber wenn ich natürlich auf dem, jetzt zum Beispiel im 3500 Meter auf der Spitze stehe, was alles mit Helikopter hochgeführt wurde, der Aufbau wurde da oben gemacht und dann geht's los für einen Rekord, ist man natürlich so auf sich fixiert, weil ich habe 3 Monate zu Hause trainiert auf die Länge und auch beim Training schaut man natürlich schon die 1000 Meter runter. Also ich hatte 1000 Meter Fall, das war der höchste Lauf über Boden und dann ist man schon mit voll Adrenalin aufgepumpt und man freut sich eigentlich schon, da rüber zu gehen.
Wie sind Sie gesichert?
Gesichert bin ich eigentlich nie, nur bei Wettkämpfen. Also es gibt zwar Weltmeisterschaften in China oder in Seoul, wo mehrere Teilnehmer mitmachen und das ist über Wasser oder es ist gesichert mit einer Longe. Und das finde ich auch gut, weil alle Auftritte mache ich ohne Sicherheit, aber halt Wettkämpfe möchte ich gerne, dass die anderen Leute gesichert sind, weil man sehr viel riskiert, so schnell wie möglich zu sein, ob vorwärts, rückwärts oder blind. Das sind so die Herausforderungen, wo man dann sagt, komm, da will man nicht, dass was passiert.
SWR 1, Leute der Woche mit Nicole Köster und mit Freddy Nock, Hochseilartist, Extremsportler und Stuntman aus der Schweiz. Nock riskiert viel und im Zweifelsfall alles. Der für ihn wichtigste Weltrekord war der Ausflug auf die Zugspitze, auf einem ziemlich dünnen Seil.
Die Zugspitze, das war ja 2009, wo ich das erste Mal hochgelaufen bin mit der Balancierstange, habe ich dann die Stange so abgelegt und stehe da ohne Stange und habe gesagt, wow, das war so die Idee, man könnte es ohne machen. Und dann 2011 habe ich das mit eingebaut. Das war schon heavy, also ohne Balancierstange eine Seilbahn hochzugehen, war schon extrem.
Gab es da so einen Moment, der ganz besonders kitzlig auch war, oder läuft man da in einem Rutsch durch?
Ja, also man läuft die ganze Strecke, ist einfach wirklich sehr konzentriert, man darf keinen Fehler machen, und mit einer Balancierstange ist so die Schwingung ein bisschen einfacher rauszuholen, und ohne Stange ist wirklich, das war eigentlich ein heavy walk, muss ich sagen, der war schon, auch die immer oben zu behalten, und da gab es eine Situation, wo ich fast oben war, wo ich die Kraft nicht mehr hatte und habe dann einfach die Hände fallen lassen. Ich stand da, also wenn man das anguckt, wie das funktioniert, frage ich mich heute noch. Wie kann ich so gerade auf diesem Seil stehen, Hände lockern und einfach mal durchatmen und dann die Hände nach oben und fast das innere Ich zu finden? Und es ist wirklich da passiert. Das war schon eine wahnsinnig innerliche Kraft, die ich da überwunden habe, dann hochzukommen.
Wenn von außen irgendetwas passiert, ein lautes Krachen, irgendein Geräusch, was ablenkt, was passiert da in Ihnen?
Nee, da kann ein Helikopter für mich 50 Meter hinfliegen, das stört mich gar nicht. Wie es dann, was für Winde aufkommen, ich habe alles durchgemacht, bis 60 Stunden Windstärke bin ich schon gelaufen, Regen. Ich probiere alles aus, also ich habe viel geschafft, so. Das stört mich eigentlich gar nicht. Wenn es einen Knall gibt, ich sehe nur mein Seil, ich sehe nur, wo ich mich fangen muss, wenn was sein sollte.
Sind Sie da auch für Mediziner ein besonderes Phänomen? Wie ist das?
Ja, also bei dem nächsten Rekord sind wir schon dran mit Mediziner. Die wollen mich testen, aber es ist noch am Abklären. Und die möchten gerne mich selber mal das Gehirn, was passiert eigentlich eben beim Training?
Die halten Sie nicht für normal, oder was?
Ich denke mal, also und mich selber. Ich bin auch gespannt, was kommt da raus. Also wir sind dran, das zu abzuklären und gucken, wie wir da vorgehen. Aber es wird schon sehr interessant. Zugspitze, muss ich sagen, da wurde ich ja gefilmt damals. Da habe ich mal das erste Mal ohne Balancierstange gesehen, was in meinen Augen passiert, wo ich die 5 Minuten für mich alleine sein muss. Und die haben so eine Szene gefilmt, wo ich selber erschrocken bin von mir. Was geht da eigentlich in mir? Ich weiß heute nicht mehr, was geht.
Was haben Sie da wahrgenommen? Was war da in Ihrem Gesicht?
Ich habe nur die Augen, die haben sich so verändert, wo ich selber, boah, was ist da, was bin ich? Weil ich habe das nie durch mich gehen lassen und studiert, was eigentlich in mir vorgeht. Ich brauche einfach immer meine 5 Minuten, wo ich alleine sein muss, und dann gehe ich hoch und dann geht's ab.
Sie schreiben auf Ihrer Homepage, der Wahnsinn hat einen Namen, Freddy Nock. Sind Sie ein Wahnsinniger?
Das hat ein Fernsehsender gemacht. Ich denke nicht, nee, ich weiß schon, was ich mache. Ich plane ja auch vor mit meinem Team und wir besprechen nicht, dass ich jetzt dumm irgendwas wie ein Auto und dumm durch die Stadt fahre. Mit weiß ich, das bin ich nicht. Ich bin schon ein vorsichtiger Mensch und ich weiß auch, was ich mache, und ich bin sehr, sehr sicher in dem, was ich mache.
Eins gehört. SWR 1.